Dieses Abkommen hat ein erhebliches Potenzial für Argentinien. Ich sehe das nicht als einen Sprint, sondern eher als einen Marathon. Und deswegen ist meine Erwartung, dass das nicht zügig passieren wird, aber es kommt. Man kann eine Investition nicht in Argentinien aus der Entfernung dirigieren. Entweder kommt man selber und bleibt für eine längere Zeit oder entsendet jemand, der bleibt für eine längere Zeit im Land. Oder man muss wirklich die richtigen Personen identifizieren. Und das ist nicht so einfach. Es geht nicht nur um Vertrauen, sondern auch um Verständnis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aus der Pfalz in die Welt, dem Außenwirtschaftspodcast. Mein Name ist Kai von Linden, ich bin Referent des Kompetenzzentrums Lateinamerika und heute sprechen wir über Argentinien. Fast achtmal so groß wie Deutschland leben in der südamerikanischen Republik doch nur halb so viele Menschen. Von Nord nach Süd erstreckt sich das Land über mehrere Klimazonen. Von fast tropischem Klima im Nordosten bis frischem subpolaren Klima im Süden. Landschaftlich hat das achtgrößte Land der Erde einiges zu bieten. Die Gipfel der Anden reichen fast bis auf 7000 Meter Höhe, in Patagonien wälzen sich weiß-blau schimmernde Gletscher bergab. In der Pampa, dem traditionellen Weideland, grasen die weltweit bekannten Rinder. Die Hauptstadt Buenos Aires zählt zu den größten Metropolregionen Lateinamerikas. Der Tango-Tanz hat seinen Ursprung in der Stadt und wird bis heute in den Salons getanzt. Zuletzt tauchte Argentinien aufgrund seines unkonventionellen Präsidenten häufiger in den Medien auf. Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 weht ein anderer, ein rauerer Wind im Land. Als Reaktion auf die dramatisch steigende Inflation und die klamme Staatskasse fror er Renten ein, kürzte Sozialleistungen wie das Kindergeld und entließ Beamte. Die Armut stieg, die Inflation sank, das Urteil zum Präsidenten ist gespalten. Einerseits haben die Kritiker bereits den dritten Generalstreik ausgerufen, andererseits honoriert der Internationale Währungsfonds die Leistungen Milleis in der Inflationsbekämpfung und unterstützt ihn mit Milliarden. Argentinien hat den Weg aus der Rezession geschafft. Wir wollen uns den Markt heute einmal genauer ansehen. Über welche Wege gelingt Unternehmen der Einstieg? Welche Branchen sind attraktiv? Wie ist die Lage in Wirtschaft und Politik? Dafür bin ich heute mit einem ausgewiesenen Experten für den argentinischen Markt verbunden. Er sitzt in Buenos Aires und hat sich heute die Zeit genommen, um uns die wichtigsten Punkte zu erklären. Nach dem Studium an der Nationalen Universität Buenos Aires begann er seine Laufbahn als Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht. Anfang der 90er fing er dann beim Technologiekonzern Siemens an. Hier arbeitete er an der Restrukturierung des Konzerns in Argentinien und der Verhandlung und Übernahme der Tochtergesellschaften in Chile und Uruguay. In den Nullerjahren leitete er unter anderem die internationalen Geschäfte Lateinamerika und übernahm schließlich die Projektleitung in Mexiko für den Aufbau eines Shared-Service-Unternehmens für Siemens Lateinamerika. Heute ist er Partner der Kanzlei ABB FP und W. Komplizierter Name, der sich aus den Anfangsbuchstaben der Partner zusammensetzt, wobei das W für seinen Nachnamen steht. Die Kanzlei sitzt in Buenos Aires, zählt rund 100 Mitarbeiter, bekannte Kunden sind Mercedes, ZF und Adidas. Spezialgebiet unseres Gastes sind Fusionen und Übernahmen, ebenso wie Verhandlung und Strukturierung von Geschäften. Vielleicht auch, da er selbst deutsche Vorfahren hat, leitet er das hauseigene German Desk der Kanzlei. Sprich, er unterstützt Firmen, die den Sprung auf den argentinischen Markt wagen. Hilfreich ist er auch, dass er seit vielen Jahren in der deutschen Auslandshandelskammer in Buenos Aires aktiv ist und daher bestens vernetzt in der deutsch-argentinischen Geschäftswelt. Herzlich willkommen, Alejandro Werner.
Hallo Kai, vielen Dank für deine Einladung. Es freut mich sehr, dabei zu sein.
Sehr gern, Alejandro. Alejandro, in der Einleitung habe ich ein paar landschaftliche Höhepunkte Argentiniens aufgezählt. Wo hältst du dich am liebsten auf in Argentinien? Hast du eine Empfehlung für die Zuhörer?
Das ist eine schwierige Frage, war eine tolle Beschreibung. Also mein beliebtester Ort zum Besuch wären die Wasserfälle in Iguazu, zweifellos. Also dieses Exotische, dieses Tropische, relativ nahe von der Hauptstadt Buenos Aires, ist ja eigentlich etwas ganz Besonderes. Aber vielleicht für Ausländer, die nur einmal ins Land kommen und etwas besuchen wollen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, eher den Gletscher Perito Moreno in der Nähe von Calafate in Patagonien. Das ist tief beeindruckend, also super Platz.
Alejandro, als Argentinier mit deutschen Wurzeln bist du in beiden Welten zu Hause, Deutschland und Argentinien. Wie wichtig ist in deiner Arbeit ein Verständnis beider Denkweisen und Mentalitäten? Heißt es da, du bist ja Anwalt, Paragraph ist Paragraph, hier wie dort, oder steht da auch interkulturell noch etwas zwischen den Zeilen, das man zum Erreichen des Ziels verstehen muss?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Vorteil, dass man ein ausgeglichenes Verständnis zu der europäischen Art und Weise Welt und auch natürlich gleichzeitig auch das Lateinamerikanische, das Argentinische gut versteht. Das ist besonders wichtig in all Themen, die sich mit Investitionen befassen, weil sonst ist es sehr schwierig, einer europäischen Firma, einer deutschen Firma zu erklären, welche wichtigen Regeln hier zu beachten sind. Und das sind nicht unbedingt die gleichen Regeln, die vielleicht Vorrang in Europa haben. Die sind nicht besser, nicht schlechter, aber sind einfach nur verschieden. Also das hat mir schon viel geholfen, dieses Verständnis zu haben.
Wie eingangs beschrieben, durchläuft Argentinien aktuell turbulente Zeiten. Wie ist die Stimmung im Land? Was nimmst du wahr? Sei es im Freundes- oder Bekanntenkreis, aber auch in der Wirtschaft.
Also es ist eine spannende Zeit, wie ich immer sage. Natürlich ist das nicht überall genauso. Ich würde sagen, es herrscht Hoffnung, aber auch Vorsicht. Weil Argentinien hat schon viele Dekaden an Schwierigkeiten, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Schwierigkeiten erlebt. Also ich würde das zusammenfassen in Hoffnung und Vorsicht. Auf der einen Seite Optimismus, weil natürlich diese Reformen, die wir erleben, was zur Stabilisierung und Verbesserung der argentinischen Wirtschaft gebracht hat, die sind natürlich da. Auf der anderen Seite ist die Geschwindigkeit und der Ausmaß der Veränderung ist ein anderes Thema. Und da lässt sich darüber streiten. Einige meinen, das ist nicht schnell genug und andere sagen, man sollte schon ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen langsamer vorangehen. Ich gehöre eher zu der Gruppe von denen, die glauben, dass man es eher so schnell wie möglich hinter sich bringen sollte, weil das bringt sehr gute Ergebnisse zurzeit. Natürlich ist es eine sehr dynamische Situation. Es gibt einige Sektoren, wo es eine spürbare Anspannung gibt. Auf der anderen Seite konsolidieren sich auch die Strukturen. Also es kracht schon in einigen Segmenten der argentinischen Wirtschaft. So alles, was mit einem früheren Protektionismus verbunden war. Das kracht natürlich jetzt. Man muss sich mit den Kosten und mit den Strukturen befassen, weil die sind nicht unbedingt sehr kompetitiv, wenn man das mit den gleichen Produkten oder Dienstleistungen, die importiert werden, vergleicht. Das ist natürlich ein Thema. Aber es ist logisch, weil es sind, wie gesagt, viele Jahre und Dekaden, wo das nicht so war. Aber es gibt andere, da wächst sozusagen, man spürt ein wachsendes Interesse, sogar eine gewisse Aufbruchsstimmung bei gewissen Sektoren. Und deswegen sage ich, das hängt sehr stark von den Sektoren ab. Die internationalen Investoren, so das, was wir erleben, was wir miterleben, es gibt schon ein wachsendes Interesse. Gedämpft, also man muss auch nicht glauben, dass damit jetzt alles gelöst ist, aber die First Movers, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch irgendwann mal eine Prämie bekommen. Die Frage ist nur, wann man einsteigen muss und wann man sich ein bisschen intensiver mit dem Land befassen sollte.
In diesem Kontext, wie ist deine Prognose für die im Oktober anstehenden Kongresswahlen? Die gelten ja auch als ein Stimmungstest für Milei und seine Politik. Wie schätzt du das ein?
Ja, natürlich, das ist ein sehr wichtiges Thema, diese Wahlen. Ich würde es vielleicht so trennen, das Politische vom Wirtschaftlichen. Der Präsident wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit seinem Reformkurs weiter vorwärts schreiten, unabhängig vom Ergebnis der Wahl. Aber politisch gesehen ist es natürlich sehr wichtig, ob die Bürger in Argentinien das auch mit unterstützen, was der Präsident in einigen Fällen per Dekret entscheidet, weil er eben zurzeit, das müsste man auch vielleicht vorerläutern für die, die das noch nicht so kennen oder nicht so vertraut sind mit Argentinien, dass der Präsident Milei, er hat keine Mehrheit, er hält keine Mehrheit im Kongress, auch nicht im Senat, also die beiden eben an der Abgeordnetenkammer. Und das ist natürlich ein Problem. Und das sind genau die Themen, die sicherlich nach den Wahlen auch die Investoren, die Finanzanalytiker, die werden sich das anschauen, ob diese politische Unterstützung da ist oder nicht.
Also es wird eine entscheidende Wahl für Milei.
Mit Sicherheit. Man geht davon aus, dass Milei siegen wird. Die Frage ist nur, mit was für einem Vorsprung, also welche Differenz er erzielt. Alles, was über 40% steht, das wäre ein Erfolg. Aber gewinnen wird er höchstwahrscheinlich schon und wird zwar sehr viel mehr Abgeordnete und Senatoren gewinnen sozusagen, aber das wird nicht reichen für eine Mehrheit. Also er wird einen Dialog aufbauen müssen mit Sicherheit und ja, das ist jetzt das Spannende an der Sache.
Die Börse in Buenos Aires hat im vergangenen Jahr ein Rekordjahr erlebt. Der argentinische Leitindex Merval ist in 2024 fast um 170% gestiegen. Hat Argentinien bei Investoren nun langfristig an Attraktivität gewonnen?
Das wollen wir hoffen, aber so klar ist es natürlich noch nicht. Herr Milei ist noch nicht 2 Jahre an der Regierung von einem 4-Jahres-Mandat. Und natürlich hat er sehr viel bewegt und wir sind im Prinzip auch sehr zufrieden damit. Aber das bedeutet nicht, dass das so klar ist, dass das auch andauern wird. Das hängt ein bisschen davon ab, von dem, was in den Wahlen jetzt passiert. Und man muss sich etwas mehr Zeit erlauben, um zu sehen, wie das weiterläuft. Es ist ja bekannt, dass die Planungen in den verschiedenen Ländern, die verschiedenen Firmen, die werden nicht jedes Jahr geändert, sondern das sind meistens 5-Jahres-Planungen, vielleicht auch in einigen Fällen 10-Jahres-Planungen. Und da fehlt noch ein bisschen Erfahrung und höchstwahrscheinlich auch ein bisschen Vertrauen, muss man auch sagen. Aber man steht auf einem guten Weg. Potenzial und Erwartungen sind natürlich sehr hoch. Das, was der Merval erlebt hat, diese Explosion, könnte man so beschreiben, ist natürlich eine Vorausnahme und eine Reaktion auf die politischen Änderungen und wirtschaftlichen Änderungen, die Milei in Bewegung setzen wollte. Aber das ist noch nicht alles. Wenn man es so sehen will, und das ist sicherlich nicht in anderen Ländern anders, das Wichtige ist vor allem in Argentinien, dass die makroökonomische Stabilität bewahrt wird. Niedrige Inflation, nicht mehr ausgeben als das, was eigentlich als Einnahme kommt. Auf der anderen Seite muss es auch Rechtssicherheit und vor allem Berechenbarkeit geben. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es gibt noch nicht einen vollen Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, aber das Ziel, glaube ich, ist in der Nähe. In der Zwischenzeit hat uns der Währungsfonds unterstützt, aber das ist eigentlich nicht das Beste, was man eigentlich erwartet. Und das Wichtigste, und da kommen wir wieder auf das Thema der Wahlen, es muss eine Konsistenz geben der Politik. Und das ist das Schwierigste womöglich, wenn man das so sieht.
Im Dezember gab es die Einigung in den Verhandlungen zum Mercosur-Abkommen. Man konnte sogar Milei dazu bewegen, mit aufs Gruppenfoto zu kommen. Wie ist deine Einschätzung zum Abkommen? Rechnest du mit einer zügigen Umsetzung?
Ja, das mit dem Foto, was interessant ist, auch symbolisch wichtig. Das war natürlich ein wichtiges Signal. Dieses Abkommen hat ein erhebliches Potenzial für Argentinien, ist etwas sehr Wichtiges. Ich glaube jedoch, dass wir eher am Anfang sind von diesem Prozess, obwohl das schon so viele Jahre gedauert hat, weil rein von der Implementierung her fehlen ja noch viele Ratifizierungen bei den verschiedenen Regierungen, sowohl in Europa wie auch hier. Es gibt auch einige Bedenken in der EU, hauptsächlich beim Agrarsektor. Und auch was mit dem Umweltstandard verbunden ist, das fehlt noch. Aber die strategische Bedeutung dieses Bündnisses zwischen diesen beiden großen Wirtschaftsblöcken ist natürlich gewaltig. Vor allem in einer Zeit, wo man das Thema mit dem Ukraine-Krieg zurzeit erlebt. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man das als bereits ein Tarifenkrieg mit USA, EU, USA bezeichnen soll oder das Risiko, aber wie es auch sei, ist diese Alternative mit dem Mercosur als Block zu verhandeln, ist schon ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, für alle Involvierten würde ich sagen. Zurück zu deiner Frage. Ich sehe das nicht als ein Sprint, sondern eher als ein Marathon. Und deswegen ist meine Erwartung, dass das nicht zügig passieren wird, aber es kommt. Und das ist eigentlich auch was sehr Wichtiges.
Also du bist optimistisch.
Ja, ja, das bin ich.
Das bin ich auch. Perfekt. Da wir gerade von Mercosur sprechen, liebe ZuhörerInnen, am 1. und 2. Oktober findet in Köln der Lateinamerika-Tag statt. Hier trifft sich das deutsche Lateinamerika-Geschäft zum fachlichen und persönlichen Austausch. Eine optimale Gelegenheit, um neue Kontakte in der Branche zu knüpfen. Ich werde auch dabei sein und bin gespannt, was uns dieses Jahr in Köln erwartet. Alejandro, welche Chancen siehst du aktuell für deutsche Unternehmen auf dem argentinischen Markt? Welche Branchen sind vielversprechend?
Sicherlich auch in dieser Erklärung, was alles nicht so gut gelaufen ist in den letzten Dekaden, sind natürlich die Chancen und die Möglichkeiten enorm riesig. Es gibt Bedarf an vieles. Die wichtigsten Segmenten oder Sektoren, würde ich mal sagen, so wie ich das jetzt erlebe, auch wenn man ins Gespräch kommt mit den verschiedenen Mandanten, wäre hauptsächlich Energie, insbesondere die erneuerbaren Energien, also alles, was Wind- und Solarenergie ist, Patagonien, da ist da ein großes Potenzial. Und das Oil and Gas, es gibt ein riesiges Vorhaben in Patagonien, das heißt Vaca Muerta. Das ist das zweitgrößte Schiefergasvorkommen der Welt und das muss noch ausgeschöpft werden. Also da gibt es bei Energie gibt es jede Menge. Auf der anderen Seite auch, was Bergbau betrifft, im Norden gibt es wirklich ein wichtiges Vorhaben an kritische Mineralien, alles was Lithium und seltene Erde betrifft. Natürlich auch Kupfer, das ist ja auch ein Schlüssel. Für die globale Energiewende ist das natürlich auch sehr wichtig. Agrar- und Lebensmittel nach wie vor ist natürlich sehr klassisch für Argentinien. Große Chancen. Alles, was Maschinen und damit verbundene Software und Know-how mit der Landwirtschaft verbunden, was das betrifft. Infrastruktur mit Sicherheit, Straßen, Schienen, Häfen, alles, was zum Export beitragen kann, ist natürlich primär wichtig für Argentinien. Und auch wieder traditionell, und dafür sind die Deutschen ja besonders gut bekannt, ist alles, was Maschinenbau und mit dem Automobilzulieferer zu tun haben. Das ist sicherlich auch sehr, sehr vorteilhaft. Aber vielleicht würde ich hinzufügen, dieser Vorteil Made in Germany, das differenziert und das diese Wahrnehmung von hoher Qualität und Zuverlässigkeit, das ist verbunden mit dem Made in Germany und das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil im Wettbewerb mit anderen Investoren. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen.
Wenn sich jetzt Unternehmen interessieren dafür, wo unterstützt ihr als Kanzlei Unternehmen beim Markteinstieg?
Ja, also danke für die Frage. Wir haben uns schon seit vielen Jahren vorgenommen, diesen German Desk aufzubauen. Das ist natürlich viel mehr als nur Kontakt herzustellen mit einer argentinischen Kanzlei auf Deutsch, in deutscher Sprache, sondern das hat viel mehr damit zu tun, mit diesem Wissen und diesem Verständnis, dieses Zwei-Welten-Verständnis, das wir am Anfang besprachen. Das ist ein großer Vorteil. Wir verstehen, wie der Entscheidungsfindungsprozess in Deutschland ist. Wir wissen das. Und wir versuchen auch zu übermitteln, wie das in Argentinien erfolgt. Das ist eigentlich ein sehr simples, aber ein sehr wichtiges Konzept. Und das hat uns in der Vergangenheit geholfen, eine Art Brücke aufzubauen zwischen Deutschland und Argentinien in diesem Fall. Was bedeutet das? Also es geht nicht nur um die Rechtsberatung, sondern das betrifft auch zu einem gewissen Punkt die strategische Marktanalyse und auch die richtige Auswahl von einer Eintrittsstrategie. Und man begleitet eben die Unternehmen auf diesem Weg und die Geschäftsentwicklung und bei Bedarf in einigen Fällen auch die Interessenvertretung. Bei Bedarf ist man dann auch in den verschiedenen Gremien dabei, als Direktor im Aufsichtsrat oder was einfach nötig ist für die deutsche Firma, die einen Eintritt in Argentinien überlegt.
Basierend auf deinen Erfahrungen, welchen Rat würdest du denjenigen geben, die Handelsgeschäfte oder auch Investitionen in Argentinien in Betracht ziehen?
Ich glaube, dass es drei Regeln gibt. Die erste ist, und das fällt im Prinzip den deutschen Firmen, würde ich mal sagen, besonders einfach, Planung. Man muss das planen. Man kann nicht einfach spontan erscheinen und mit einer guten Geschäftsidee und erwarten, dass das gut funktioniert. Das ist vor allem in Argentinien besonders wichtig, also erstmal Planung. Und das zweite wäre eine schrittweise Implementierung. Also das kann wiederum nicht alles auf einmal passieren, sondern man sollte schon die verschiedenen Phasen planen, damit man auch sicher davon ausgehen kann, dass wenn man mal die Entscheidung trifft, ins Land zu kommen, dass man dann auch für eine längere Zeit erfolgreich bleiben kann. Der dritte Punkt ist, Vertrauenspersonen zu finden. Man kann eine Investition nicht in Argentinien aus der Entfernung dirigieren. Entweder kommt man selber und bleibt für eine längere Zeit oder entsendet jemand, der bleibt für eine längere Zeit im Land, oder man muss wirklich die richtigen Personen identifizieren. Und das ist nicht so einfach. Es geht nicht nur um Vertrauen, sondern auch um Verständnis. Nicht jeder kann gut und so wie erwartet mit einem deutschen Unternehmer kooperieren und arbeiten. Das ist nicht so einfach und da setze ich auch einen großen Wert. Also das wären eigentlich die drei Regeln.
In diesem Zusammenhang, welche verschiedenen rechtlichen Alternativen gäbe es für ein deutsches Unternehmen, um den Markteintritt zu wagen?
Ja, also es gibt viele Alternativen und Möglichkeiten, wie man einen Markteintritt gestaltet, rechtlich gesehen. Was ich erzählen kann, ist das, was ich erlebt habe, was ich zum Teil empfohlen habe und was eigentlich im Schnitt sehr gute Ergebnisse gebracht hat. Zurück zu dieser Empfehlung, dass man schrittweise im Markt ansteigen sollte, ist der beste Weg, finde ich, wenn man eine Dienstleistung oder ein Produkt hat, das man im Land testen will. Dann sollte man in einer ersten Schritt nicht eine direkte, sondern eine indirekte Präsenz versuchen. Das bedeutet eine Zusammenarbeit mit einem Handelsvertreter. Das ist das Übliche. Man beauftragt eine unabhängige Person, eine Gesellschaft auf Provisionsbasis. Das gleiche Modell auf der ganzen Welt. Die Vorteile sind, dass das ein geringes finanzielles Risiko bringt, einen schnellen Markteintritt ermöglicht und auch gleichzeitig die Nutzung von lokalem Know-how. Das ist das Erste. Natürlich muss man alles richtig regeln, alles was Provision betrifft, Vertragsdauer, die Kündigungsfristen und vor allem die Abfindungsansprüche des Vertreters, wenn man mal nicht mehr mit dem Vertreter arbeiten will. Das ist etwas, was man manchmal vergisst, aber das ist natürlich besonders relevant. Das Risiko ist eine geringere Kontrolle vielleicht über Marketing und Markenführung. Aber ich glaube, das ist der erste Schritt, den jeder gehen sollte. Und man sollte sich nicht beeilen. Auch indirekt, aber etwas intensiver wäre es mit einem Vertriebspartner in Argentinien, Contrato de Distribución. Ein Vertriebspartner, der kauft die Produkte und verkauft sie dann auf eigene Rechnung. Die Vorteile, ähnlich wie bei dem Handelsvertreter, ein geringeres Anfangsrisiko und man nutzt auch die Vertriebsstrukturen in diesem Fall des Partners und ist besonders interessant und wichtig zum Testen. Hier gilt es auch klare Regelungen wie beim Handelsvertreter. Das ist alles natürlich einfach zu durchführen. Was man vielleicht auch noch hinzubringen sollte, ist, dass man ein gründliches Due Diligence auch versuchen sollte, auch ein Due Diligence vorschlagen sollte. Es geht nicht nur um die rechtlichen Aspekte, sondern auch die Struktur, die Vorgehensweise, das Management, obwohl es sich um Vertreter, also nicht um eine eigene Präsenz handelt. Nachdem wir jetzt die beiden Alternativen zur indirekten Präsenz durchgegangen sind, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man eine Niederlassung im Land, also eine direkte Präsenz, aufbauen will. Empfehlenswert ist, finde ich, dass wenn man ein Joint Venture gründet, es ist ja immer wichtig, dass man auch den lokalen, meistens der ehemalige Vertriebspartner, dass man ihn mit aufs Boot bringt und dass man ein Joint Venture bildet und nicht eine 100%ige Tochter zum Beispiel, was vielleicht interessant sein könnte, weil man sagt, okay, ich kontrolliere es, aber ich habe da nicht genügend Know-how gesammelt. Die Alternativen wären, dass man in einem Joint Venture direkt eine Mehrheitsbeteiligung erstrebt oder, was ich eigentlich empfehle, vielleicht mit einer Minderheitsbeteiligung beginnt, aber auf jeden Fall bei der Gestaltung sich sichert, dass man das Recht hat, die Mehrheit zu erringen, dass die Möglichkeit, die Mehrheit zu bekommen, schon vom Anfang an festgelegt worden ist. Wir haben verschiedene, wirklich sehr erfolgreiche Entwicklungen in diesem Sinne erlebt. Aber vielleicht ist es überraschend, vielleicht auch nicht. Das bedeutet nicht, dass das Unternehmen normalerweise danach noch eine 100%ige Beteiligung erstrebt, sondern meistens bleibt es beim Joint Venture. Das ist mit Sicherheit interessant und wichtig, diese Kombination vom lokalen Know-how und das Managementwissen, Produkt-Know-how und Erfahrungen, die der ausländische, in diesem Fall der deutsche Unternehmer mit sich bringt. Vielleicht sollte man nur zu diesem Thema noch ergänzen, erwähnen, dass wenn eine Rechtsperson die Beteiligung hält in Argentinien, das sollte man auch erwähnen, es ist nichts Kompliziertes, aber das sollte man wissen, ist in allen Fällen die Notwendigkeit einer Vorabregistrierung im argentinischen Handelsregister als ausländische Gesellschaft nötig. Es ist nicht schwierig, aber das muss man wissen und das ist ein Prozess, der vielleicht nicht mehr als einen Monat, anderthalb Monate dauert. Aber das ist eine Pflicht. Wenn man sich an lokale Unternehmen beteiligt, dann muss man vorher, wenn man eine Rechtsperson ist, also nicht eine natürliche Person, muss man sich vorher im Handelsregister registrieren.
Du hast jetzt einerseits die direkten und auch die indirekten Aktivitäten in Argentinien genannt. Da ist es üblich, dass man auch für eine bestimmte Zeit einen eigenen Manager oder einen technischen Experten dorthin entsendet. Hast du da noch weitere Tipps dazu? Gibt es einen angemessenen rechtlichen oder auch steuerlichen Rahmen für die Tätigkeit von sogenannten Expatriates?
Ja, das ist ein Vorteil in Argentinien. Es ist natürlich üblich, dass so etwas erfolgt. Für die Einreise und den Aufenthalt eines entsandten Mitarbeiters ist natürlich ein Visum erforderlich. Man kann nicht da einfach entsandt werden und mit der Arbeit beginnen. Wie erfolgt das? Also das sollte man Folgendes wissen. Auf der einen Seite braucht man, das ist das Üblichste, eine aufnehmende Firma, eine Rechtsperson, also der Arbeitnehmer in Argentinien. Und dafür gibt es, um in der Lage zu sein, diese Einladung an den Entsandten zu schicken, gibt es ein Register für die Registrierung der Unternehmen, der lokalen Unternehmen, das heißt Renure. Und dort muss ich dieses Unternehmen vorab registrieren und erst danach kann dieses Unternehmen dann diese Einladung an den Interessierten schicken. Das Wichtigste von der Seite des Entsandten ist eben, diesen Arbeitsvertrag mit dem argentinischen Unternehmen zu unterschreiben. Das ist, wie gesagt, alles geregelt. Man muss, meistens erfolgt das alles in diesem Fall in der argentinischen Botschaft oder im Konsulat in Deutschland. Man muss auch einen Nachweis der beruflichen Qualifikation des Mitarbeiters vorlegen. Polizeiliches Führungszeugnis, aber das ist ja normal überall. Und weitere Dokumente, die von den argentinischen Migrationsbehörden gefordert werden. Die letztendliche Registrierung erfolgt im Land und damit kann der Mitarbeiter tätig sein. Und das ist sozusagen zu den arbeitsrechtlichen Aspekten. Aber natürlich ist ein wichtiges Thema für die Unternehmen, aber vor allem für die Entsandten, auch die steuerlichen Aspekte. Die steuerlichen Aspekte, weil in Argentinien ist die Besteuerung von Einkommen basiert grundsätzlich auf das Weltprinzip. Somit bedeutet das, dass alle Steuerinländer, in diesem Fall, wenn jemand im Land arbeitet, die müssten ihr weltweites Einkommen versteuern. Es gibt eine Möglichkeit, eine Variante für den Fall, dass es ein Entsandter so auch will und davon machen praktisch alle, nützen das. Es gibt die Möglichkeit einer Ausnahme zum Weltprinzip. Und die Entsandten, die können dann für maximal 5 Jahre nur das Einkommen versteuern, was in Argentinien erfolgt ist. Die restlichen, sei es, dass es noch eine zusätzliche Zahlung in Deutschland gibt oder irgendwelche Ergebnisse, Rente, Aktien, was es auch sei, das wird nicht davon betroffen. Und nachdem normalerweise die Entsandten zwischen 3 bis 5 Jahren bleiben und nicht mehr, ist das eigentlich der goldene Weg, um flexibel und schnell ins Land zu kommen und nicht Nachteile haben, was die steuerlichen Aspekte betrifft.
Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Argentinien-Folge angelangt. Alejandro, vielen herzlichen Dank für den Vortrag und für die Tipps. Ich konnte einiges dazulernen und bin nun auch wieder auf dem neuesten Stand zum argentinischen Markt und auch zur Wirtschaftspolitik. Vielen Dank auch an Sie, liebe ZuhörerInnen, fürs Interesse und auch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, auch Sie konnten ein Bild von den Chancen des Marktes gewinnen und hoffe, dass Sie ein paar Impulse für den Markteinstieg mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Kai, und nochmals alles Gute.
Dankeschön.